Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Christoph.
Hallo.
Der Andreas.
Jo, hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir sind wieder in einem Abenteuer-Podcast und wir wollen uns heute mit einem, ich würde sagen, einem absoluten Klassiker beschäftigen. Es ist das knarrende und windschiefe Haus für das Cthulhu-Rollenspiel. Auf Englisch hieß es Cracked and Crooked Men's. Und das ist im Deutschen erschienen im Band Kinder des Käfers. Und im Englischen ist es als allererstes Mal erschienen im Multiverse-Fanzine Nummer 3 aus dem Jahr 1984. Und dann bei Chaosium ist das Ganze erschienen im Mansions of Madness-Band. Das Abenteuer ist von Mark Morrison geschrieben worden. Und ich glaube, es war das erste Cthulhu-Abenteuer, was ich geleitet habe. Und zwar mit dem Matthias und dem Christian, einem Kumpel, der früher noch sehr viel Cthulhu mitgespielt hat, aber dann leider irgendwie aus der Gruppe rausgegangen ist, was echt schade ist. Aber gut, ich habe das Ganze mehrmals geleitet sogar und ich weiß auch, Christoph, du hast es ebenfalls geleitet.
Ich habe es auch mehrmals geleitet, ja.
Der Einzige, der es nicht geleitet hat, ist der Andreas.
Ich fühle mich auch echt schlecht deswegen, ja.
Das dachte ich mir. Vor allen Dingen du als alter Kenner der Cthulhu-Materie.
Ja, witzigerweise, von so ein paar von diesen, oder eigentlich die meisten von diesen richtig echten Grundklassikern habe ich nie geleitet. Frage mich nicht, warum. Auch Mr. Okay, Corbett habe ich auch nie geleitet.
Das kann ich auswendig, das könnte ich jetzt leiten. Sehr gut. Wenn es sein muss, mich könnte jemand nachts wecken und ich könnte Mr. Corbett leiten.
Fantastisch, ich werde es ausprobieren.
Gerne. Werden wir bis Sicherheit mal irgendeine Situation haben, wo das nützlich sein könnte.
Ja. Wir können es auch spielen, ich erschieße den Typen am Anfang.
Ausgezeichnet.
Fertig, Haken machen, GS-Stabilität zurück.
Wie beim letzten Mal wollen wir uns dem Abenteuer komplett widmen. Das heißt also, wer dieses Abenteuer noch spielen möchte, sollte natürlich jetzt abschalten, weil wir gehen eben den gesamten Plot durch. Als Spielleiter mag das sehr nützlich sein, auch als Abenteuerschreiber sehr nützlich, aber als Spieler ist es nicht ganz so praktisch. Okay, wir beginnen. Ich habe das Abenteuer ausgesucht und darum stelle ich das Ganze auch vor. Mark Morrison hat das Ganze geschrieben. Es ist aus dem Jahr 1984. Es ist erst 2003 auf Deutsch erschienen, was eine verdammt lange Zeit ist, meiner Meinung nach. Und es hat 24 Seiten inklusive Handouts, die für Cthulhu ja oft sehr üblich sind. Das ganze Abenteuer ist ein Spukhausabenteuer. In der Kleinstadt Gamwell, irgendwo in Neuengland, etwas nördlich von Boston, steht das Fitzgerald-Anwesen. Das Fitzgerald-Anwesen ist eines dieser schrecklichen Anwesen, in denen es in der Vergangenheit schlimme Dinge gab und die das Haus sozusagen zu einem bösen Ort gemacht haben. Das Ganze beginnt damit, dass die reiche Familie Fitzgerald irgendwann mal das Haus erbaut hat und Johnny Fitzgerald aus dem Bürgerkrieg zurückkehrte mit einem, heute würde man posttraumatischem Stresssyndrom sagen, und seine Familie umgebracht hat, was diesem düsteren Ort sozusagen den Auslöser gab. Später, im Jahr 1895, zieht dann Arthur Curwen in das Haus ein. Der hat sich aus dem Stadtleben zurückgezogen mit seiner Familie, hat das Ganze nicht verkraftet und wird ebenfalls wahnsinnig und tötet seine gesamte Familie. Das war im Jahr 1895. Das ganze Abenteuer spielt in den 20er Jahren, das heißt also, es ist nicht mehr ganz so weit weg. Jetzt haben wir die Situation, dass ein berühmter Archäologe namens Arthur Cornthwaite, Englische sei mir verziehen, verschwunden ist. Dieser Mann ist vor allen Dingen bekannt für seine Studien im Bereich Südamerika und die Charaktere kommen ins Spiel, als die Anwaltskanzlei Dodge sie beauftragt, nach eben dem Archäologen zu suchen. Die Charaktere kommen dann in die Stadt, können einige Dinge innerhalb der Stadt recherchieren. Klassische Orte, die man aufsuchen kann, sind das Sheriffbüro, der Friedhof, die Bibliothek, die Kirche etc. Aber der Hauptkern dieses Abenteuers ist das Fitzgerald-Anwesen an sich, in dem es dann tatsächlich spukt, aber auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das ist der Clou des ganzen Szenarios, denn es ist kein Geist, der dort das Anwesen heimsucht, sondern es ist eine Kreatur, die der Archäologe mitgebracht hat aus Südamerika. Und es ist ein echtes Cthulhu-Monster, das heißt also, es ist ein schogottenartiges Wesen aus Schleim, das sich innerhalb des Hauses in den Zwischenwänden zusammenzieht und streckt und so die ganzen Spukereignisse auslöst, was ich wahnsinnig clever fand. Ja, Christoph, du hast das Ganze ja geleitet und auch mehrmals geleitet. Was ist denn ein Punkt, der bei dir besonders wichtig ist innerhalb dieses Abenteuers? Was hat dir besonders gut gefallen?
Ich finde den Aufbau sehr klassisch Cthulhu. Das gefällt mir sehr gut. Wenn man jemanden beibringen möchte, was wirklich Cthulhu als Abenteuerspiel ist, hat dieses Abenteuer alles. Eine sehr ausgedehnte Recherchephase, die man nicht zwangsläufig braucht, die aber sehr hilfreich ist, um zu verstehen, was im Haus passiert. Einige sehr klassische, ambivalente NSCs, zum Beispiel der Sheriff, der total verbittert und super misstrauisch ist, aber eigentlich ja das Herz im rechten Fleck hat, in Anführungsstrichen. Und dann natürlich dieses Haus mit jedem Zimmer, wo die Spuren dieses Übernatürlichen auf ganz unterschiedliche Art und Weise erscheinen. Das finde ich eine ziemlich clevere und ziemlich gut strukturierte Geschichte. Gerade auch dafür, dass das Teil wirklich uralt ist.
Ja, also ich habe es ja nun leider nicht geleitet. Ich würde jetzt gleich mal einhaken, warum clever gestrickt bei alten Abenteuern nicht möglich? Also ich finde, die alten Cthulhu-Abenteuer, wenn man jetzt mal die Ausreißer rausnimmt, haben das eigentlich relativ häufig, würde ich sogar fast sagen, oder? Ich weiß nicht, da gibt es nicht noch so ein paar Beispiele, so Mr. Kirwin oder so, was wir vorhin hatten. Ist egal. Jedenfalls, was mir gut gefallen hat, weil, aber ja, wie gesagt, nur vom Durchlesen, ist einfach die Tatsache, dass es eine klassische Spukhausgeschichte ist, aber mit einer physischen Gefahr, die extrem geisterlos ist. Wir haben keine Seelen, die ganzen üblichen Geisterhausgeschichten haben wir nicht. Und wenn man mit Cthulhu einsteigt, dann ist halt so ein Cthulhu-Monster auch noch was Neues. Und dann ist das einfach eine sehr ungewöhnliche Herangehensweise an ein uraltes Thema, was halt zu dieser Zeit, als das rausgekommen ist, halt auch wirklich noch eine ungewöhnliche Herangehensweise an ein uraltes Thema war. Und die Konstruktion des Monsters selber, wie du ja schon selber sagst, ist einfach wahnsinnig geschickt, weil das nämlich durch den Aufbau auf physische Art und Weise genau den ganzen Kram machen kann, den sonst die ganzen Geister immer erledigen. Das finde ich richtig super. Das ist auch fürs Showdown super.
Im Lovecraft-Mythos gibt es ja auch keinerlei Geister. Das existiert ja einfach nicht. Und insofern ist das natürlich absolut genial konstruiert. Alles deutet darauf hin, es ist Johnny, der mit seiner Axt die Familie tötet. Und es gibt dann noch Szenen innerhalb in dem Haus, wo man dann den Kleiderschrank aufmacht. Und dann sieht das so aus, als ob da ein Mann mit einer Axt ist, aber es ist doch nur ein Ständer mit einem Hut und einem Schirm und sowas. Das ist absolut genial gemacht, weil jeder erzählt eben zuerst mal diese Geistergeschichte. Das ist absolut genial. Das ist das beste Geisterhaus Abenteuer, was ich kenne. Ich habe das öfter geleitet und das geht nie schief. Es ist wirklich faszinierend, weil alle Situationen, die wir aus Geisterhäusern kennen, die Tür öffnet sich nicht mehr. Es gibt merkwürdige Geräusche, die Treppe knarzt, dann knarzt die Treppe nicht mehr. Es rieselt irgendwie Staub von der Decke, weil da oben jemand langläuft. Das lässt sich alles erklären durch dieses Monster, was eben innerhalb der Wände lebt und innerhalb des Hauses. Und es zieht und dehnt sich immer wieder zusammen und dadurch entstehen diese Ereignisse. Das ist absolut genial.
Stimme ich dir vollkommen zu. Großer Plus ist auch, dass Geisterhaus-Episode ganz zum Schluss kommt, klassischerweise. Dass der Spannungsbogen nicht irgendwie aufgebrochen wird durch, ich betrete das Haus, es passiert was Seltsames, da muss ich erst lange recherchieren und dann komme ich nochmal zurück, um es zu bekämpfen. Klammer auf, das könnte, wenn es dumm läuft, so passieren im Abenteuer, aber vom Aufbau her hat es einen sehr schönen runden Bogen. Und ich erinnere mich mit großer Freude an viele panische Gesichter von Leuten, die ganz wenig Ahnung von Cthulhu hatten, dafür meinten, sehr viel Ahnung von so einem Spukhaus-Setting zu haben und dann einen sehr ungewöhnlichen Endgegner präsentiert zu bekommen, der für alte Cthulhu-Hasen wahrscheinlich zum Gähnen ist, aber der ganz viel Potenzial hat. Ich würde gerne auf Andreas' Frage von vorhin eingehen, warum alt aber gut? Ich will damit nicht sagen, dass neu gleich besser ist. Mir ist hier positiv aufgefallen, dass es nicht ein linear-kausales Plotten ist, sondern dass an den Orten, wo ich bin, etwas passiert. Also da wird nicht groß beschrieben, wie der Wäscheraum ausschaut, sondern es wird beschrieben, was in diesem Wäscheraum passieren kann. Welche Interaktion, welche Szene, welche Gruselelemente können passieren. Das fand ich unglaublich dicht und sehr gut konzipiert und wirklich auf den Punkt gebracht, geschrieben.
Stimmt, da gebe ich dir auch absolut recht, dass das eher ungewöhnlich für die ganz alten Abenteuer sind, die sich meistens in irgendwelchen komischen Beschreibungen ergehen oder so. Oder eben entweder nur Raumbeschreibungen ergehen oder genau, eben in so einem Plot ergehen.
Ich wollte nicht die alten Abenteuer beleidigen. Es ist Ganz im Gegenteil.
Nee, also ich dachte halt nur so an so ein paar Klassiker, die halt eben nicht nur auch heute noch funktionieren, sondern die schon immer gut funktioniert haben. Und es gibt aber auch genug Gegenbeispiele. Insofern alles richtig.
Was mir ebenfalls sehr gefallen hat, ist, dass dieses Abenteuer einen sehr schönen Mikrokosmos darstellt, wie ein Cthulhu-Abenteuer eben so funktioniert. Christoph hat ja gerade schon erwähnt, du kannst eben recherchieren, du hast eben den Ort des Horrors in Form des Spukhauses. Es gibt verschiedene Anlaufpunkte. Das finde ich eigentlich sehr gut. Das präsentiert wirklich auch gerade für Einsteiger, wie dieses Spiel funktionieren kann. Das ist sehr geschickt gemacht und es ist eben auch so, dass du im Grunde genommen direkt auch in das Haus fahren kannst, wenn du möchtest. Also du musst noch nicht mal diese ganze Recherche machen. Du kannst auch direkt hinfahren und das Abenteuer bricht trotzdem nicht zusammen, weil auch im Haus genug Hinweise darauf sind, was passiert ist und wie man das lösen kann.
Es ist relativ idiotensicher. Ich habe tatsächlich einmal eine Gruppe gehabt, die sich nur im Haus aufgehalten hat. Von der Vielzahl der Möglichkeiten im Abenteuer vielleicht nicht alles mitgenommen hat, aber einen Heidenfetz hatte dabei, nur in diesem Geisterhaus unterwegs zu sein. Natürlich sind diese schönen Reminiszenzen, du hast von diesem Axtmörder gesprochen, der ja wirklich sich als Running Gag durch dieses 80er-Jahre-Ding zieht. Ich habe immer schreiende Cheerleader irgendwo erwartet. Das ist dann leider verloren. Auch, also mein persönliches Highlight ist, man findet im Schlafzimmer des verrückt gewordenen Archäologen einen Waschbär, der offensichtlich durch den Kamin gefallen ist. Und das wird so knuffig, ein seltsames Wesen mit menschenähnlichen Händen. Geistige Stabilität geht verloren. Erst dann erkennt man, dass es ein Waschbär ist. Es finde ich einfach in seiner Albernheit süß.
Wo wir gerade bei Tieren sind, kann ich noch kurz den kleinen Gag reinbringen, den ich ganz am Anfang in unserer Vorbesprechung erwähnt habe. Der ist mir jetzt auch aufgefallen. Und zwar gibt es noch ein Pferd innerhalb des Abenteuers. Das wird nur so am Rande zweimal erwähnt. Es wird einmal erwähnt, dass die Kreatur sich von den umliegenden Wesen so ernährt. Ne? Also innerhalb des Gartens gibt es keine Maulwürfe und keine Ratten mehr und so weiter. Und wenn die Kreatur besonders hungrig ist, dann hat sie innerhalb der letzten Tage so ein lahmes Pferd gefressen. Wenn man aber beim Sheriff ist, und der Sheriff ist ja so ein bisschen misstrauisch gegenüber den Spielercharakteren, dann fragt er nach, wo die denn vor 2 Tagen waren, als das beste Pferd von Farmer sowieso gestorben ist. Und das ist natürlich ganz, ganz nett, finde ich, dass der Farmer natürlich erzählt, ja, es war natürlich das beste Pferd, was gestorben ist. In Wirklichkeit ist es aber nur der lärmste Klepper gewesen, der eben zu langsam war, um diesem Schleimmonster zu entkommen. Das fand ich eigentlich ganz nett. Ich weiß, ist ein Mörder-Gag. Ich habe das Lachen schon von euch rausgeschnitten, damit das hier nicht überhand nimmt. Ich fand das ganz nett. Da hast du dann beim Lesen, hast du dann wenigstens noch so 2, 3 Punkte, wo man dann belohnt wird beim Lesen. Das finde ich irgendwie ganz nett.
Es ist ja eigentlich als Turnierabenteuer konzipiert. Es nimmt sich dabei, glaube ich, nicht hundertprozentig ernst. Also es hat immer so ein Augenzwinkern und noch eine palpige, noch eine trashige Szene, die aber immer wirklich gut eingebaut sind, was die Sache auch zum Lesen, ich fand es sehr amüsant macht. Also ich habe es sehr gerne wieder jetzt gelesen nach Jahren des im Schrankstehens.
Und das ist kurz im Vergleich. Also das ist nicht so lang. Natürlich die Hausbeschreibung und so weiter, die muss man dann haben, aber letztendlich ist es nicht zu lang für das, was es dann tut.
Genau, was mir noch sehr, sehr gut gefallen hat, ist die Einbindung der Hintergrundgeschichte des Hauses, die ja eigentlich ein Red Herring ist. Das ist ja völlig, völlig unnötig, sondern das ist nur irgendwie, der Nachforschungsteil ist zwar für die Auflösung und für alles unnötig, trägt aber sehr dazu bei, dass das Ganze zu einem Spukhaus wird und nicht einfach nur zu einem Haus, wo es quietscht. Das finde ich ziemlich geschickt gemacht. Das ist ja, wir haben da 2 Geschichten, die ineinander gehen, die irgendwie so ein bisschen miteinander zu tun haben, die ganze Geisteratmosphäre da machen. Die Nachforschungen dazu sind jetzt aber auch nicht riesig aufwendig. Das heißt, man kann mit ein paar geschickten Würfen und ein bisschen ausgespielten Nachforschungen, kommen die da schon ganz gut informiert dahin, erwarten dann überall Axtmörder, die ja nun auch sehr geschickt da in lustig bis gruseligen Szenen in Szene gesetzt werden. Und dahinter ist die Auflösung eine ganz andere. Dieser Schritt von falsche Fährte auf richtige finde ich sehr geschickt gelöst.
Ja, die Erwartungshaltung ist einfach von Seiten der Spieler eben in Richtung Axtmördergeist. Das
genau,
ist,
genau. Die Erwartungen der Spieler, damit wird super umgegangen, sag ich mal.
Die wird geschickt gebrochen in dem Moment. Das ist ja.
Genau.
Okay, welche Fragen ergeben sich denn an das Abenteuer?
Eine ganze Menge, ehrlich gesagt. Es sind aber kleine Fragen oder Grundsatzfragen. Ein großes Problem für mich ist, was mache ich, wenn die Charaktere wirklich am Anfang ins Haus gehen? Ich habe es vorhin gesagt, das hat eine Gruppe gemacht, es war trotzdem sehr witzig, aber das, was Andreas gerade sehr gelobt hat, was ich auch sehr, sehr lobe, verliert so ein bisschen den Gag des Abenteuers. Wenn die Charaktere ankommen, direkt ins Haus gehen und dort die ganzen Horrorgeschichte erleben, erleben sie ein Haus mit Stockflecken, das sie versucht zu töten. Aber der Gag dieser Geistergeschichte, der Inszenierung, dass davor im Dorf Spannung aufgebaut wird und dass alles auf diesen Axtmörder Johnny hinweist, der fällt weg und damit nimmt sich das Ganze ziemlich viel Potenzial.
In dem Fall, ich hatte das auch, hat das Abenteuer aber einen geschickten Mechanismus eingebaut, um das Ganze so ein bisschen zu retten, finde ich. Denn du hast ja noch die Reporter. Die Reporter interessieren sich ja wahnsinnig für das Haus und auch für den verschwundenen Archäologen und tauchen dann auch im Laufe des Abenteuers auf, wenn der Spielleiter das wünscht. Und die können natürlich diese gesamte Geschichte erzählen und dienen ja sozusagen auch dazu, diesen typischen Schockmoment zu haben, wo irgendjemand an der Tür mit einer Axt irgendwie kommt und dann kommt der Reporter rein und sagt, oh, guck mal, die habe ich im Garten gefunden. Das hat bei mir auch funktioniert. Also genauso habe ich die auch einsetzen können dann. Und die konnten die Geschichte erzählen.
Ich hätte jetzt auch gesagt, weil wenn du die Eventualität, dass die Charaktere eben einfach hinlatschen und sich nicht vorher erkundigen, obwohl sie wissen, dass es ein Horrorabenteuer ist mit Detektivelementen und so weiter und so weiter. Man kann nicht jede Eventualität machen, sonst wird es wieder zu sehr Richtung Railroading, wo sich dann viele Leute drüber beschweren. Also ich glaube, das ist dann einfach Aufgabe des Spielleiters. Man kann auch zur Not irgendwelche Bilder an die Wände hängen oder eingerahmte Zeitungsausschnitte von dem langsamen geistigen Verfall oder im geistigen Verfall begriffenen Vormieter oder irgendwie sowas. Da hat man immer die Möglichkeit, so ein paar Informationen noch einzubringen, die dann trotzdem auf die falsche Werte locken. Also so ein bisschen Eigenverantwortung von dem Spielleiter würde ich da jederzeit mitnehmen. Und das ist, finde ich, jetzt auch nicht so. Ich finde es nicht wirklich schwer. Und außerdem, wenn du Spaß hattest, obwohl du das komplett ignoriert hattest, ist das Abenteuer trotzdem gut.
Aber meine Frage bleibt, welche Verantwortung, welche Aufgabe hat der Autor, wenn er ein Abenteuer konzipiert? Das Abenteuer lebt nicht davon, dass die Leute in ein stockfleckiges Haus kommen und aus dem Wasserhahn quillt der Mythos, sondern das Abenteuer ist so konzipiert, dass die Charaktere in ein Haus kommen mit der Agenda, scheiße, Johnny der Axtmörder rennt rum. Und der Gag dann zu sagen, es ist nicht Johnny der Axtmörder, es quillt was aus dem Wasserhahn, das finde ich für mich den Clou des Abenteuers. Da ist die Frage, da hätte man als Autor in der Konzeption an 2, 3 Stellschrauben sehr viel lösen können, auch was die Abenteuermotivation und die Frage klärt, warum bleiben die Charaktere im Haus. Es gibt einen ganz einfachen Kniff, wenn die Charaktere mit dem Zug anreisen und man ihnen sagt, in 2, 3 Stunden kann ihnen der Mike von der Farm rüber zum Haus fahren, dann sind die Charaktere erstmal im Dorf oder in der Kleinstadt und können da Recherche machen und werden dann zum Haus gefahren, werden dort ausgesetzt und können dann auch in diesem Haus die Nacht verbringen, ohne fliehen zu können. Das wäre für mich so ein ganz billiger Kniff. Glaubst du, würdest jetzt gleich Railroading schreien, Andreas?
Nee, gar nicht mal. Aber ich, sagen wir mal so, meine Meinung diesbezüglich ändert sich auch die letzten oder hat sich die letzten paar Monate oder vielleicht die letzten 1, 2 Jahre sehr geändert, seit ich mich mehr mit dem Oldschool-Gedanken und dem ganzen Kram auseinandersetze. Ich komme immer mehr dazu, dass ich als Spielleiter nicht alles vorgekaut haben will, sondern wenn ich alle Informationen habe, die ich brauche, um ein cooles Abenteuer zu gestalten, dann kann ich das auch einfach machen. Und ich finde dieses hier so geschickt aufgebaut, das Abenteuer, dass ein Spielleiter, der kein totaler Anfänger ist, ne, also klar, wenn sich das an völlige Anfänger richtet, dann muss man die nötigen Tipps da reinschreiben, aber dass ich mir zutraue, das einfach zu machen. Und wenn die Charaktere nachts abhauen wollen, jo, dann hauen sie halt ab. Dann kommen sie entweder wieder und haben immer noch nichts gelöst oder sie kommen halt mit der Waffe wieder, nämlich mit dem Clou, wie man das Monster besiegt und können sich dann drum kümmern, was ja sogar auch Plan des Abenteuers ist, ne, dass die abhauen und dann mit dem Laster Salz wiederkommen.
Das stimmt, ja. Wo Christoph gerade erwähnte, dass die Charaktere in dem Haus übernachten, das war für mich immer die größte Frage. Das hat nie eine Gruppe gemacht. Bis heute nicht verstanden. Auf diese Idee würde ich auch nicht kommen. Die Anwälte sagen, ja, ihr könnt dann in dem Haus übernachten, aber ich übernachte doch nicht in dem Haus, wo jemand verschwunden ist. Das ist doch völliger Irrsinn. Das Abenteuer hat bei mir in der Spielzeit, also ne, in der Kampagnenspielzeit sozusagen, hat das immer an einem Tag stattgefunden. Das hat angefangen, wenn man recherchiert hat, dann ist man dann anschließend zum Haus oder die Charaktere sind sofort zum Haus und dann kamen die beiden Reporter und der Sheriff kam dann nochmal vorbei. Aber letztendlich, da gab's keine Übernachtungsszenen oder sowas. Das habe ich noch nie gehabt.
Ist das nicht das Tolle an dem Abenteuer, dass das absolut am Tag funktioniert? Du brauchst keine Übernachtung.
Völlig
richtig. Das ist so, du kannst ein, und wenn die Leute zu früh abhauen wollen, dann beschließt das Monster genau in dem Augenblick, dass das nicht geht. Und das muss ja nur die Tür zum richtigen Zeitpunkt zumachen oder noch viel besser, die Tür aufschwingen lassen und ihnen suggerieren, geht doch hier raus. Dann bleiben sie schon freiwillig drin. Oder dann hat man noch irgendwie diverse Szenen, die man da machen kann mit Angriffen und ich weiß nicht allem. Sagen wir mal so, wenn ich als Spieler, der viele Horrorabenteuer gemacht hat und auch ja auch einige geleitet hat und ein paar geschrieben hat und so weiter, wenn ich in ein Haus komme und ich merke, das ist konstruiert so, dass ich da drin übernachten muss, dann denke ich schon so, ist das denn nötig? Können wir das nicht? Kann ich das nicht als Spieler selber entscheiden, dass ich gern drin übernachten möchte, einfach weil ich den Grusel haben möchte? Oder können wir das nicht aus der Situation heraus machen oder so? Dadurch, dass das so ein unvorstellbares Klischee ist. Ja, ich habe nichts dagegen, die Leute ein bisschen zu schicken. Aber wir haben hier das Spukhaus und ihr seid gezwungen, da drin zu übernachten, ist halt schon ein ziemliches Klischee.
In der Tat. Und es ist auch, wie du sagtest, überhaupt nicht nötig. Also das Ganze funktioniert auch am Tag und ist genauso gruselig und genauso unheimlich. Und das ist auch völlig unnötig, da irgendwie zu bleiben. Zumal die gesamte Untersuchung des Hauses ja eh relativ lange dauert. Und es wird dann eben auch dunkel im Laufe der Zeit. Das kann man durchaus dann einbauen.
Ich möchte eine Lanze für Klischees brechen. In einem Spukhaus muss übernachtet werden. Ich gebe euch vollkommen recht, das funktioniert auch tagsüber. Das funktioniert an einem lauen Juli-Nachmittag bei 27 Grad, wo die Sonne um 22:30 untergeht auch. Aber um es zu maximieren, ich habe das ganz oft auf Cons geleitet, muss ich gestehen, noch in meiner Supportzeit, wo ich Leuten Cthulhu beibringen wollte. Es ist eine Frage des Anstandes, in einem Spukhaus zu übernachten.
Ja gut, aber wenn das die Spieler entscheiden, ist das cooler, als wenn das der Spielleiter für die Spieler entscheidet.
Gar keine Frage.
Ich gebe dir durchaus recht, der Punkt, man kann in das Haus gehen und dann geht ein Teil des Abenteuers verloren oder der Spielleiter muss strampeln, damit dieser Teil erhalten bleibt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt strukturieren würde da rein, einfach nur um dieses Klischee und geführt werden Gefühl rauszuhalten. Aber ich hätte als Autor vielleicht einfach einen Absatz dazu geschrieben. Irgendwo, kurz vor der Beschreibung des Hauses. Leute, hier sind ganz viele Sachen, die beziehen sich auf den Hintergrund. Und wenn der Spielleiter irgendwie die Spieler dazu bringen kann, vorher den auch erforscht zu haben, wäre das super. Wenn nicht, würde ich ihm nahelegen, dass er die und die Schritte unternimmt, damit die Hintergrundinformationen im Haus trotzdem kriegen. Das ist natürlich nicht 1983-like. Da wurde dem Spielleiter noch sehr viel mehr zugemutet, was solche Sachen angeht. Das ist ja auch für einen erfahrenen Spielleiter in unserem Alter, ist das auch nicht nötig. Aber ich gebe dir recht, dass so ein Absatz gewesen wäre.
Jetzt haben wir natürlich noch übersehen, wir haben es vorhin erwähnt, aber übersehen, dass das Ding als Turnierabenteuer konzipiert wurde.
Ja, das ist geil.
Zu Zeiten, als auf einer Con 4-5 Runden parallel dieses Abenteuer gespielt haben und am Ende die Gruppe gewonnen hat, die am meisten herausgefunden hat, am elegantesten getötet worden ist, am elegantesten getötet hat. Unter dem Aspekt stimmt es natürlich schon. Macht das Abenteuer aber vom Horrorabenteuer hin zum Abenteuer. Also da werden Encounter abgearbeitet. Die turniererfahrene Gruppe forscht natürlich zuerst an allen möglichen NSCs nach, bevor sie in das Haus reingeht. Hm. So kann ich mir den Aufbau auch erklären.
Das ist absolut richtig, ja. So ein Abenteuer als Turnierabenteuer zu machen, ist eine Vorstellung, die ich nicht fassen kann. Das ist mir völlig unklar. Also ein Turnierabenteuer in einem Dungeon, klar, wer als letztes drauf geht, der hat gewonnen. Aber ein Gruselabenteuer in einem Spukhaus, finde ich ein bisschen abwegig. Aber gut, wahrscheinlich musste man 83 auf Cons einfach Turniere anbieten, damit die Leute gekommen sind. Keine Ahnung.
Ich teile deine Meinung. Es steht bei mir auf meinem Zettel mit einem riesengroßen Fragezeichen. Aber ich glaube, ich verstehe auch das Konzept als solches nicht.
Gibt es weitere Fragen an das Abenteuer?
Ja, ich hätte eine Frage. Gerade bei dir, Daniel, der du es geleitet hast. Wie hat denn bei dir das Finale funktioniert? Es geht ja davon aus, dass man im Haus das ganze Haus erforscht, in jedem Raum passiert irgendwas. Gruseliges. Man bricht durch das Dach und landet in einer Geheimkammer, wo ein Vormieter tot ist. Man findet Aufzeichnungen des aktuellen Mieters, der den Wahnsinn nahe gekommen ist. Und offensichtlich spielt Salz immer und immer wieder eine Rolle. Und ganz am Anfang bei der Auftragsvergabe wird man noch gefragt, ob man den LKW mit den Tonnen Salz abbestellen möchte oder nicht.
Das gibt's, da kannst du dann die so unterschätzte Cthulhu-Fertigkeit Buchhaltung einsetzen. Ja.
Meine Frage war, bei mir hat es nie funktioniert, den Spannungsbogen zu halten. Dieses
echt nicht?
Nee, dieses Haus war so stark, so geil. Und dann zu sagen, nee, jetzt gehen wir raus, stellen uns an die Straße und warten, bis der 7,5 oder 7,5 Tonner kommt und kippen halt dem Typen, dem Mythoswesen Salz auf den Kopf. Das hat bei uns immer einen Bruch gegeben. Und das war jedes Mal wahnsinnig enttäuschend, weil das Abenteuer eigentlich vorbei war.
Unterschiedliche Herangehensweise. Niemals wurde diese Kreatur besiegt bei mir. Das gab's nicht. Es gab immer nur die heillose Flucht aus dieser Stadt raus. Dieses Wesen wurde nie besiegt. Ich glaube, es gab eine Gruppe, die hat es verwundet mit der Schrotflinte, in der Salz war. Aber es gab keine Gruppe, die dieses Wesen besiegt hat. Das Finale fand bei mir auch nie im Keller statt. Auch dieser Tote wurde nie gefunden. Also diese Geheimkammer mit Körben drin auch nicht. Die ganzen Handouts natürlich. NACL, der Hinweis auf dem Spiegel. Ja, klar, hat man dann irgendwann, okay, weiß ich. Das Problem ist nur, es hat dann nicht mehr geholfen. Die Kreatur ist bei mir immer, und das steht ja da drin, die Kreatur ist ja nicht dumm. Also das ist ein kluges Wesen. Es ist hungrig, ist ein Raubtier und möchte gerne fressen. Wenn die Charaktere dann in der ersten Etage waren, hat sich die Kreatur meistens komplett runterfließen lassen ins Erdgeschoss. Und dann gibt's diese schöne Beschreibung, dass das Verandageländer schon ein bisschen brüchig ist. Und dann gibt's irgendwie 2-3 Proben dann noch. Ja, und dann ist meistens einer immer abgestürzt in die Kreatur selbst und der andere ist aus dem Fenster gesprungen.
Du heimtückischer in den Todtreiber.
So ähnlich steht's ja auch drin, dass man das machen kann.
Ich verstehe dich voll. Also ich glaube, zwei Gruppen haben diese Salzgeschichte noch ausspielen wollen und ich hing als SL da und dachte mir, Spannungsbogen kaputt. Eine Gruppe hat das Haus, glaube ich, abgefackelt, weil sie es nicht gecheckt haben. Aber ich teile deine Beobachtung. Das geile Finale ist die wilde Flucht aus diesem Haus unter den Aufbietungen der letzten Trefferpunkte und unter der Zurücklassung der namenlosen NSCs oder namhaften Spielercharaktere, die es halt nicht schaffen. Und da ist es vorbei. Und ich habe, wie gesagt, das eigentliche Abenteuer geht dann noch mal in eine Runde und das war jedes Mal mau.
Also zum einen wird dieses Monster ja nicht nur als intelligent beschrieben, sondern sogar als übermenschlich intelligent. Mhm. Das heißt, das reagiert ja. Vielleicht sollten wir übrigens den Zuhörern noch ganz kurz sagen, das haben wir, glaube ich, nie ernsthaft erklärt, auch wenn sie es wahrscheinlich schon alle denken, die Schwäche von dem Wesen ist Salz. Das ist durch Salz verwundbar und sonst durch fast nichts. Das kann man erahnen und das hat der alte Bewohner des Hauses, bevor er verschwunden, also sprich gefressen wurde, hat er das rausgefunden und deswegen wurde da eine Tonne Salz bestellt. Also A ist das Monster sehr, sehr intelligent. Das heißt, wenn die Spieler in dem Haus, sprich genau vor seiner Nase, mit Salz rumexperimentieren, reagiert das entsprechend. Und mit dem Salzlaster hätte ich jetzt reagiert, wie ein guter Freund von mir damals bei Das Nest, diesem unsäglichen Abenteuer, reagiert hat, als wir uns da irgendwas ausgedacht hatten. Nämlich, die müssen hier erstmal heillos fliehen. Das Monster kommt hinterher, bis zu viel Zeugen in der Nähe sind. Das heißt, das ist auch nochmal eine schöne Flucht mit ein paar Proben, wo die letzten vielleicht stolpern und noch gefressen werden oder so. Dann warten die auf den Laster voller Spannung, fahren zurück zu dem Haus und das Monster ist aber nicht greifbar da, sondern das ist schlau und hat sich so zurückgezogen, dass es auch Leute mit Salz irgendwie angreifen kann. Und dann hast du die Situation, dass die Charaktere mit ihrer bekannten riesigen Waffe vor dem Haus stehen und das Monster suchen und es nicht finden. Und das ist nochmal sauspannend, möchte ich vermuten. Wenn man das denn gern haben möchte. Oder man beschreibt es einfach als, ihr geht dann zurück, macht's und man beendet das Abenteuer quasi mit drei Sätzen und sagt, okay, Laster kommt, Monster tot. Ist auch noch eine Möglichkeit.
Es reicht ja schon, wenn sich die Kreatur in das Dachgebälk hochfließen lässt. Also dann hast du deinen Salzlaster. Ja, ist ja ganz nett, aber das Viech ist eben oben und nicht mehr im Keller.
Ihr versteht aber mein Problem jetzt. Also es gäbe so viel coolere Lösungen, das hinzukriegen.
Aber dafür ist es dann doch ganz nett gemacht, weil es dann, es ist ja relativ offen. Es gibt ja kein finale Text oder sowas, wie das Ganze ausgehen muss. Im Grunde genommen hast du die Situation gegeben und dann, ja, jetzt könnt ihr machen. Das ist die Lösung. Wenn ihr den mit Salz vollpumpt, dann habt ihr das geschafft. Aber es wird nicht einfach werden, weil es ist eben ein ziemlich schlaues Viech.
Turnierabenteuer, der Endgegner muss getötet werden.
Genau, ja.
Also die Geschichte, die Morrison erzählen möchte, endet aber mit dem Tod. Also mich beruhigt das jetzt, was du erzählst, Daniel oder du, Andreas. Es deckt sich hundertprozentig mit meinem Empfinden. Schöner Scheitern mit Cthulhu.
Ja, klar. Also das ist sowieso. Hier ist ja auch nochmal so ein sehr langer Absatz, wobei mich übrigens interessieren würde, ob der in der deutschen Übersetzung oder Übertragung reingekommen ist oder ob der von vornherein drin war. Nämlich eine komplette Seite mit der Überschrift Konfrontation, wo beschrieben wird, wie ein in Häkchen Endkampf mit dem Monster aussehen könnte. Und da wird ja genau beschrieben, wie sich das überall runterfließen lässt und wie es von allen Seiten dann auf die Charaktere kommt und die dann heillos aus diesem Haus fliehen müssen und angegriffen werden und sich noch irgendwo vielleicht durchschießen oder durchbrennen oder was auch immer, weil die Kreatur halt von allen Seiten mehr oder weniger geschlossen angreifen kann. Und dann wird dann hier halt beschrieben, dass sie rauskommen und eventuell jemand abhauen kann. Und im Idealfall besorgen sie sich dann den LKW, einen LKW voller Salz und fahren wieder zurück. Und wenn ich das richtig verstanden habe, da müsst ihr mich jetzt aber korrigieren, weil wie gesagt, ich habe das ja nur gelesen, nicht gespielt, ist der Salzlaster gar nicht automatisch bestellt, sondern nur, wenn die über Nachforschung, über Buchhaltung drauf kommen, dass mal ein Salzlaster bestellt wurde, kommen die überhaupt auf so ein Laster, weil das der wurde stimmt. Doch storniert. Die haben noch gesagt, der hat sich nicht nochmal gemeldet, wir schicken den einfach nicht.
Storniert ist der noch nicht, der ist schwer aufzutreiben.
Oder
die,
so.
Die Anwälte sagen dir dann, ob das schon irgendwie so ein Zeichen dafür gewesen ist, dass sie irgendwie ein bisschen merkwürdig geworden ist im Kopf. Aber man kann aktiv sagen, wir brauchen diesen Laster. Das hat schon seinen Grund, warum der bestellt wurde.
Nichtsdestotrotz kippt für mich die Plot-Dynamik von, ich bin verfolgt, ich kämpfe um mein Überleben gegen eine Kreatur, die sich den Gesetzen der Physik entzieht, hinzu, ich bin eine Abenteurergruppe, die jetzt mit einer magischen Salzladung plus 10 gegen die Bestie vorgeht. Also es kippt trotzdem für mich, egal wie dynamisch ich diesen Endkampf auch spiele. Und das fand ich sehr, sehr schade.
Das ist aber, glaube ich, auch der Zeit des Abenteuers geschuldet, glaube ich. Das ist, die haben halt Situationen vorgegeben und dann haben sie noch eine Lösungsmöglichkeit vorgegeben. Und dann kann man da weitermachen. Ich erinnere mich noch an dieses, ich weiß leider nicht mehr, wie es hieß, auch ein uraltes Abenteuer in einer Mine. Eine Mine, die von Ktonian irgendwie bevölkert wird. Und ich habe damals überhaupt nicht kapiert, wie ich dieses Abenteuer leiten soll. Du hast die Mine, du hast die Leute in der Mine und sobald du irgendwie in die Mine runtergehst und irgendeinem Ktonia begegnest, sind alle tot und es wird auch nirgendwo eine Lösung angegeben, was man tun soll. Habe ich damals, als ich mit Cthulhu angefangen habe und das Ding das erste Mal gelesen habe, habe ich nicht kapiert, wie ich das leiten soll, weil ich von D&D kam und eine Lösung gebraucht hätte. Mhm. Und insofern ist vielleicht eine Lösung für Leute, die von D&D kommen, und das ist ja 1983 nicht so unwahrscheinlich gewesen, gar nicht die dümmste Idee.
Und ich möchte nur anmerken, dass auch in der Lovecraft-Geschichte der Ruf des Cthulhu es eine Lösung gibt, wie du Cthulhu besiegst, nämlich indem du ihn mit einem Schiff rammst. Ja. Das heißt, also ist nicht so, als ob die Sachen immer darauf ausgerichtet sind, ganz am Ende irgendwie zu scheitern oder so. Ich finde es dann in seiner offenen Struktur, finde ich das eigentlich sehr nett, im Gegensatz zu vielen anderen Cthulhu-Abenteuern, die doch sehr explizit sagen, wie es zu enden hat. Das ist schon eine etwas andere Herangehensweise hier. Aber klar, man sieht diesen Turnierbereich, sieht man noch. Ich glaube, das ist ein Bestandteil, ja. Schadet hier aber nicht.
Ich hätte auch noch eine ganz, ganz kleine Frage an das Haus oder an das Abenteuer, beziehungsweise eigentlich ist es keine echte Frage, sondern nur eine Kritik mit einer kleinen Frage am Ende, nämlich, es gibt hier diese Tatsache, diese Prämisse, dass die Rechtsanwälte, die Charaktere einstellen, sagen, Leute, ihr werdet nicht bezahlt, wenn ihr das Haus beschädigt. Und da wird auch im Abenteuer immer mal wieder darauf hingewiesen, ne? Wenn die Charaktere irgendwie eine Tür einreißen wollen, zum Beispiel die Kellertür, die von dem Monster zugedrückt wird, wenn es da reingeflossen ist in den Keller oder irgendwie sowas, wird immer wieder darauf hingewiesen, ja, ach übrigens hier, ne, und erinnere die Charaktere dran, die Anwälte haben gesagt, lass das Haus heile. Und das ist so ein Plot-Element, was ich persönlich als ziemlich störend empfinde, weil das ist so ein, da merkt auch der blödeste Spieler, dass das nicht der Geschichte geschuldet ist und schon gar nicht der Logik, sondern einem Horror-Klischee, um es den Leuten ein bisschen schwerer zu machen, damit sie nicht einfach mit roher Gewalt irgendwie weiterkommen. Das hat mich relativ gestört. Die Frage, die ich vielleicht hinten dran hängen möchte, wenn wir es als Frage formulieren wollen, ist sowas nötig oder kann man sowas einfach weglassen? Oder ist das was, was wir in Horrorabenteuern erwarten?
Mir ging es nämlich auch so, weil im ganzen Abenteuer immer wieder beschrieben wird, wie kaputt dieses Haus eigentlich ist. Dieses Wesen besteht aus Wasser, das heißt, dieses Haus hat Stockflecken ohne Ende, überall ist Schimmel, der Putz fällt von der Decke. Ich habe es so gelöst, dass das Haus am Anfang ziemlich intakt ist und erst dadurch, dass das Wesen aktiv wird und die Charaktere jagt, verfällt. Und deswegen ist ganz am Anfang ein wirklich intaktes Haus, da ist eine eingetretene Tür schon ein Hindernis. Und irgendwann, wenn dann das Wesen wirklich offenbar wird und anfängt, dieses Haus zu zerlegen, weil ich einfach sage, die Stockflecken sind nicht auf natürliche Weise durchs Wasser, sondern durch diese Mythos-Kreatur entstanden, dann können die Charaktere auch anfangen, in diesem Haus sich aufzuführen wie die Axt im Walde.
Ich habe das Ganze immer als Gag gesehen. Also ich glaube, das führte auch zu meinen Spielern für totale Verwirrung. Wo die Anwälte sagen, ja, das passt bloß auf das Haus auf, den müssen es noch wieder verkaufen. Und dann kommst du zum Haus und stellst fest, das ist sieht ja aus wie so eine Ruine. Warum sollen wir denn nichts kaputt machen? Also ich habe das Ganze immer noch als, also weil du baust eben auf, ne? Ah, hier und das ist ein riesiges Anwesen und vorsichtig, und dann kommst du da rein und es ist irgendwie alles kaputt. Und es ist ja wirklich, die Küche ist dann irgendwie, da schwemmt die Kreatur sich dann irgendwie so hinter den Tapeten entlang und so. Ich habe das als Erwartungsbruch immer gesehen, das Ganze. Oder eben als Gag.
Also widerspricht dem, was im Abenteuer steht, wo sie immer wieder darauf hinweisen, Leute, wenn die Kreatur die Tür zudrückt, erinnert sie dran, dass sie die nicht einfach einschlagen sollen. Aber ist eine perfekte Lösung für das Ganze, ja, hätte ich auch gesagt.
Was ich nicht verstanden habe, ist einfach, du kannst die Kreatur ja auch mit Gewalt gar nicht besiegen. Das funktioniert nicht. Du kannst es höchstens abbrennen oder mit Salz. Ich glaube, es gibt Abschnitte in dem Abenteuer, wo beschrieben wird, wenn du die Wände aufreißt und dann siehst du die Kreatur und du kannst Proben nehmen und sowas und dann ist das teilweise pflanzlich und so. Das ist also auch drin beschrieben. Klar, dieser Punkt, dass du gesagt bekommst, bitte lieber Spielercharakter, lauf nicht mit einer Axt durch das Haus und hau die Wände ein, weil dir dann sofort auffällt, warum das hier keine richtige Spukgeschichte ist. Klar, letztendlich ist es dann ein Hinweis des Spielleiters in Form eines Nicht-Spielercharakters.
Genau, ist so ein bisschen die Holzhammer-Methode. Es funktioniert halt auch anders. Darf ich euch mal fragen, hat einer von euch das Ding auf Englisch gelesen mal?
Nee.
Nein. Mich würde nämlich wahnsinnig interessieren, genau diese Sachen wie das Haus nicht kaputt machen oder dieser letzte große Abschnitt, die Konfrontation, wo erzählt wird, wie kriegen wir das denn jetzt hier gruselig am Ende oder spannend am Ende. Das erscheint mir so ein bisschen so, als wäre das ein typischer Text, der von der damaligen Cthulhu-Redaktion beziehungsweise den Cthulhu-Autoren da reingesetzt wurde, um das weniger amerikanisch, weniger sachlich, nüchtern, der Spielleiter muss alles selber entscheiden zu machen, sondern den Leuten ein bisschen was in die Hand zu geben. Kinder des Käfers ist ja, wenn ich mich nicht irre, auch das die zweite oder dritte Pegasus-Publikation für Cthulhu überhaupt gewesen. Insofern wirklich noch die totale Anfangszeit. Das muss ja nicht schlecht sein, aber ich könnte mir vorstellen, dass das da so ein bisschen reinfließt, weil das wurde ja für die deutsche Übersetzung ergänzt, das Abenteuer. Das steht irgendwo am Anfang.
Okay, dann unterbrechen wir diesen Podcast einmal ganz kurz. Wir sind gleich wieder da. Und da sind wir wieder und zurück aus unseren Bibliotheken, etwas mit Spinnweben verziert und etwas staubige Finger. Aber Andreas hat's rausgefunden. Und wie hat Uwe Mattes, der dieses Abenteuer übrigens übersetzt hat und den wir natürlich noch aus anderen Sachen kennen, unter anderem aus den ganzen Handouts später für Cthulhu, wie hat er das Ganze übersetzt?
Also das ist wahrhaftig zumindest dieser erste Hinweis, bitte das Haus heile lassen und den Wert aufrechterhalten, ist eine 1:1 Übersetzung aus dem Englischen. Also das steht im Englischen drin. Ist also keine Pegasus-Erfindung, da war nur so ein Eindruck von mir, war auch so ein bisschen geraten, muss ich ja zugeben. Gut, aber dann, wenn es keine deutsche Einführung war, dann ist es vielleicht auch ein bisschen dem Turnierabenteuer geschuldet, dass man einfach noch eine extra Aufgabe draufsetzt.
Ich wollte gerade sagen, das klingt nach klassischem Bewertungskriterium für Turnierabenteuer.
Ja, gibt's Sinn.
Ich habe noch eine kleine Frage, auch eine ganz kleine Kleinigkeit nur. Es ist das Handout. Und zwar das Handout, was der Archäologe geschrieben hat.
Ja, danke, die habe ich auch noch.
Ach, das ist ein wunderschönes Handout, was in seiner Niemand würde so ein Handout schreiben. Das sind wie Tagebucheinträge. Das ist der alte Gaming-Gag. Ne? Oh mein Gott, ich höre es näher kommen, es klopft schon, aber ich kann nicht aufhören zu schreiben, ich muss weiterschreiben. Und hier ist es dann eben so, dass er schreibt, diese Kreatur hat doch eine so lächerliche Schwäche und es ist so kümmerlich, wie sie zu besiegen, und dann hört der Satz einfach auf. Das ist klischeehaft.
Ich finde ehrlich gesagt, eine andere Stelle hat es bei mir zerlegt. Ich schreibe diese Erklärung für den Fall, dass ich meinen Angestellten und Expeditionsmitgliedern den Tod folgen sollte. Ich, Arthur Conthwaite, im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte. Was tue ich hier eigentlich? Solche Gedanken sind jetzt völlig unwichtig. Innerer Monolog als Handout.
Ist ein monströs altes Klischee. Und ich meine ganz ehrlich, jedes schlechte Lovecraft-Pastiche hat das als schlechtes Tagebuch drin. Gebe ich euch absolut recht, das ist eher fragwürdig. Auf der anderen Seite, wenn man viele kleine Punkte parodistisch mit reinbringt, wie den Reporter, der die rostige Axt draußen aufgehoben hat und in der Tür steht und in Schatten wirft und irgendwie sich schüttelt und noch böse brummt und dann sagt, oh, guck mal, was ich gefunden habe, und alle wollen ihn schon erschießen. Wenn man das als Gags nimmt, ist dieses Handout auch ein netter Gag.
Das stimmt, ja.
Es ist hier in Großbuchstaben. Es ist so clever und doch so schrecklich.
Ja, das ist das sind eben diese typischen Cthulhu-Abenteuer-Handouts. Das gehört eben dazu.
Eine Reminiszenz ans literarische Vorbild.
Ja, genau.
Gut. Daniel, wenn du es leiten müsstest, morgen oder übermorgen, was würdest du ändern?
Ich glaube, ich würde da gar nicht viel ändern. Das Abenteuer kann man meiner Meinung nach immer noch genauso leiten wie sonst auch. Natürlich das Handout, vielleicht kann man auf das Handout verzichten, aber ansonsten, ich halte das ist eines der besten, wenn nicht das beste Spukhausabenteuer. Ich habe jahrelang damit verbracht, mir Gedanken zu machen, wie ich ein ähnliches Spukhausabenteuer selbst schreiben kann, und mir ist nie was Kluges eingefallen.
Ein großes Lob.
Ich würde auch nicht viel ändern. Ich würde höchstens 2, 3 Tipps, die ich hier gehört habe, übernehmen. Wie zum Beispiel die Tatsache, dass dieses Bitte haltet das Haus wertvoll direkt als Gag einfließen zu lassen, dass sie vorher voll den Zinnober machen, dass der unglaubliche Wert dieses Hauses unbedingt aufrechterhalten werden muss und selbst eine zerbrochene Porzellantasse schon zu Abzügen im Gehalt führen würde, und dann kommen die dahin und das ist die totale Bruchbude. Ist auf das teure Porzellan ist schon Putz gefallen, die Wände knarren, die Türen sind verzogen, wir haben überall Schimmelflecken, die Tapete rollt sich von der Wand, es sind schon 2 Stühle zusammengekracht, weil irgendwas draufgefallen ist. Das würde ich definitiv als Gag mit einfließen lassen, obwohl das hier nicht steht. Das Handout weiß ich gar nicht, ob ich das ändern würde, ob man das anders machen würde. Und sonst würde ich, wie ich ja sehr gern leite, einfach am Anfang ordentlich Zinnober machen, den Leuten halt ein bisschen was in die Hand geben, wo sie hingehen können. Zum Beispiel könnten ja die Rechtsanwälte gleich darauf hinweisen, hier übrigens, wenn ihr vorher ein bisschen nachforschen wollt, könnt ihr das da und da machen. Dann finden wir vielleicht raus, woran der gestorben ist oder sowas. Oder die könnten schon mal Andeutungen über Spukhaus-Legenden machen, die natürlich totaler Quatsch sind, aber vielleicht haben sie ja doch was damit zu tun oder so. Dann könnte man den Leuten was in die Hand geben und dann einfach die Leute machen lassen und mir jederzeit die Frage stellen, was ist denn das Coolste, was jetzt passieren könnte. Und das passiert dann. Und was würdest du ändern, Christoph?
Ich würde mir, glaube ich, am Anfang überlegen, was ich will. Will ich ein Gruselabenteuer, dann würde ich es enden lassen wie den Daniel, also heillose Flucht, Niederlage eingestehen und diesem Haus ganz viel Raum und ganz viel Tiefe geben. Will ich ein Abenteuerspiel mit dem Encounter-Endkampf haben, dann müsste ich mir ein paar Stellschrauben verändern. Dann muss dieses Salz aus irgendwelchen Gründen da sein oder verfügbar sein. Da muss man vielleicht überlegen, ob die Charaktere ihrer Mobilität beraubt werden sollen. Das sind so Überlegungen, die man sich anstellen müsste. Wenn man das aber nicht kann, würde ich mich einfach hinsetzen, es anfangen zu leiten und während des Spielens aufs Gespür und aufs Gefühl achten und gucken, wohin die Charaktere gehen, und das einfach aufnehmen. Weil es mir ähnlich wie Daniel geht, es funktioniert einfach super, es macht wahnsinnig Spaß und es braucht diesen Salz-Encounter am Schluss nicht zwangsläufig, wenn man mit offenen Enden leben kann.
Genau, also zum Salz-Encounter, ein Kumpel hat mir ja vor Ewigkeiten mal von dem Abenteuer erzählt, als ich das noch nicht mal, da kannte ich mal gerade den Namen von dem Ding, das war immer so ein Abenteuer, was in alten Büchern von mir verstaubt ist, wo ich nie reingeguckt habe. Und der hat mir als allererstes erzählt, so ja, und das Monster kann damit Salz besiegt werden, und ich fand das immer doof, dass sie dann irgendwo diesen Salzlaster herbesorgen müssen, weil sie dann müssen sie aus dem Haus und dann müssen sie dies, fand ich alles dämlich. Deswegen, während sie die Hausforschung machen, kam immer der Laster an, irgendwelche Leute an der Tür geklopft und gesagt, wir haben hier die Salzlaster. Wo soll man das hinstellen? Und das stand dann da halt einfach. Und die Charaktere hatten zu dem Zeitpunkt immer keine Ahnung, was mit dem Salz ist. Und haben gesagt, ja, keine Ahnung, stellt den Scheiß hier hin, wissen wir auch nicht. Und dann stand das halt immer vor dem Haus rum. Und dann, wenn man das Monster intelligent spielt, ergibt sich das dann von alleine, dass dann das Monster versucht, die Leute daran zu hindern, das Haus zu verlassen. Und dann schaffen sie das dann doch knapp und können dann langsam mit Salz das dann umbringen und so. Dann hat man da nochmal ein actionreiches Ende. Sonst finde ich es bei solchen Sachen immer sehr gut, einfach auf die Stimmung am Tisch zu achten. Wenn die Leute gerade alle einen harten Arbeitstag hinter sich haben und irgendwie eigentlich nur ein bisschen die Sau rauslassen wollen und ein Bier trinken und ein bisschen Spaß haben, würde ich da jederzeit lieber die Action-Variante nehmen. Und wenn die Leute am Tisch sitzen und voll auf Grusel gepolt sind, dann zieht man die ganzen Gruselkarten und macht das Ganze dann total stimmungsvoll. Da kann man, glaube ich, sehr schön auf die Gruppe eingehen. Vielleicht ist das noch einer der größten Vorteile von diesem Abenteuer, dass man völlig problemlos auf beides eingehen kann, je nachdem, worauf die Leute Bock haben. Mit zwei, drei Überlegungen am Anfang.
D'accord.
Als letzten Punkt bei unseren Abenteuerbesprechungen hier haben wir ja, was kann man aus dem Abenteuer lernen? Ich persönlich bin jetzt nicht ganz so sicher, was ich hier sagen soll. Deswegen gebe ich die Frage erstmal geschickt an meine Umgebung weiter. Christoph, was denkst du denn, was man daraus lernen kann?
Eine ganze Menge. Ich möchte aber zwei Dinge nur nennen. Was mir wahnsinnig gut gefallen hat, war bei dieser Hausbeschreibung, dass es eine Beschreibung von Spielszenen, von Interaktionen, von Spielelementen war. Also wie ich vorhin schon gesagt habe, es wurde nicht beschrieben, wie der Schreibtisch aussieht und dass da Bücher stehen und dass ein Tintenfass steht, sondern es wird nur das beschrieben, womit die Spieler interagieren können. Also ein Schreibtisch mit einem geheimen Brief, aus dem Wäscheschrank fliegt dir Wäsche entgegen. Mein Waschbär, habe ich den schon erwähnt, der Waschbär unter dem Bett, so albern er ist. Wie ein Arbeitszimmer ausschaut, wie ein Bad ausschaut, wie eine Bibliothek ausschaut, weiß jeder. Aber das nehme ich für mich und für meinen Plotten mit und mein Abenteuer schreiben, wenn ich wieder was publiziere. 100% spielbares Material, den ganzen Fluff-Stuff, den ich früher verwendet habe und geliebt habe, über Bord. Absolut über Bord damit. Und eine zweite Sache, was man daraus lernen kann, ist gleich mit einer Frage gekoppelt. Ich mag, dass es nicht linear kausal geplottet ist. Also nicht Charaktere kommen an, sprechen mit dem Sheriff, gehen ins Haus, erleben das, stellen diese Beobachtung fest, müssen zurück in die Bibliothek. Also nicht wie Perlenketten aneinandergereihte Szenen, was ich früher auch sehr gerne geplottet habe, weil es sehr komplexe und schöne Hintergrundgeschichten erlaubt, sondern einfach, das ist die Recherche, das ist das Haus, das ist die Möglichkeit, wie es ausgehen kann. Finde ich sehr lebendig, macht einen sehr großen Raum, ist natürlich auch sehr viel anstrengender zu leiten. Und meine Frage, die hier vielleicht nicht Beantwortung findet, ist, kommt das nicht irgendwann ab einer gewissen Komplexität der erzählten Geschichten an seine Grenzen? Aber das weiß ich selber noch nicht.
Da bin ich mir ganz sicher, dass das ziemlich schnell an seine Grenzen kommt. Dadurch, dass du hier einen engen Raum hast und eine enge Möglichkeit, Sachen abzuforschen, und relativ knappe Familiengeschichte, die halt in seinen Auswirkungen ja auch nur eine Erwartungshaltungsspielerei ist. Dadurch funktioniert das wunderbar. Bei einer Gruselgeschichte stößt man da relativ schnell an seine Grenzen, weil dann kommt man halt wirklich in den Sandbox-Bereich, wo dann sehr viel Improvisation und viel zu viel Wege, genau, die Spieler gehen können. Also ich glaube, die Grenze ist da sehr, sehr, sehr schnell erreicht.
Ich glaube, sobald die Umwelt reagiert, also sobald NSCs etwas tun, was etwas verändert, kommst du damit auch schon an die Grenze. Das klappt hier tatsächlich, weil die Umwelt statisch ist. Das Viech plätschert und will fressen. Aber das ist trotzdem eine Beobachtung, die ich daraus gelernt habe, die ich mitnehme, weil es mir einfach sehr, sehr gut gefallen hat und gucken möchte, wie man das auf komplexere, dynamischere Geschichten anwenden kann. Aber ich sehe es ähnlich wie du, Andreas, es endet sehr schnell.
Für mich muss ich sagen, man lernt nicht nur sehr gut, wie man ein Red Herring einsetzt, also die ganze Spukhausgeschichte, die sich dann eben als etwas völlig anderes entpuppt, sondern man sieht eben auch, dass Freiheiten selbst im Horror-Genre möglich sind. Also wie Christoph gerade schon erwähnt hat, die Perlenketten-Abenteuer sind im Horror-Genre sehr häufig, weil man eben immer diese Idee hat, dass man eine Dramaturgie irgendwie erzeugen müsste mit einem Höhepunkt und das muss dann auch der Höhepunkt sein und dem Finale und sowas. Ich finde aber, hier sieht man dann relativ deutlich, dass man dem Spielleiter lieber ein bisschen mehr Raum gibt und wie er dann die Szenen arrangiert, wie er eben selbst mit der Kreatur umgeht und wie die Situationen so funktionieren. Und das wird eigentlich gut dargestellt und auch die richtigen Werkzeuge werden dir in die Hand gegeben, um dieses Abenteuer zu leiten und wo man dann eben einen schönen Spielabend mit verbringen kann.
Absolut. Ja, ich fürchte, ich habe nichts hinzuzufügen. Also ich finde auch, die Hausbeschreibung ist was sich jeder angehende Rollenspielabenteuerautor oder generell jeder Rollenspielautor, nicht nur im Abenteuer, sondern auch in Quellenbüchern, mal angucken sollte. Das ist was, das liest sich gut. Und das ist was ich lesen will. Ich will nicht lesen, ob das Bett jetzt nun mehr so oder mehr so aussieht oder ob es schwer ist oder leicht oder ein Himmelbett oder kein Himmelbett. Das, wenn das nicht spielrelevant ist, interessiert das am Ende keinen. Das kann man improvisieren. Bin ich absolut Christophs Meinung. Und mir hat also auch dieses Spiel mit den Erwartungen sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist was man sich ruhig mal angucken kann, was aber auch sehr, sehr schwer zu replizieren ist. Also vielleicht Spukhaus in einem Gruselabenteuer ist halt so ein Klischee, dass eigentlich jeder Autor sofort weiß, was die Spieler an der Stelle erwarten. Das ist in anderen Situationen schwieriger. Insofern ist es wahrscheinlich nicht leicht, das nachzubauen, aber Spiel mit den Erwartungen hier fand ich ganz großartig.
Ich würde gerne noch einen Punkt erwähnen, weil ich das auch bei unserem letzten Podcast erwähnt habe, den Zorn des Bären. Auch dieses Abenteuer startet übrigens mit einer Kurzgeschichte. Also das Knarrenschiefe Haus hat auch dann sozusagen drei kleine Textabschnitte zum Thema Kurzgeschichte. Ja, die brauche ich persönlich nicht. Also die helfen mir irgendwie nicht großartig. Zumindest sind sie kurz, also es ist ungefähr eine Seite.
Ging mir übrigens genauso. Ich habe diesen Kursivtext da gelesen und dachte so, ach du Jemine, das ist ja furchtbar. Ja, ja. Das ist aber vielleicht noch was man daraus lernen kann, nämlich sich mal das Abenteuer nicht nur die Hausbeschreibung durchlesen, sondern generell, also das geht jetzt wirklich an die angehenden Autoren unter den Hörern, mal durchlesen und mal angucken, wie hier trotz Detailfülle sich auf die wichtigen Informationen konzentriert wird. Es ist also nicht so, dass hier alles irgendwie total runtergebrochen ist. Ja, das ist so, mein erster Eindruck beim Lesen des Abenteuers war es, dass es eigentlich kürzer hätte sein können. Aber je länger ich gelesen habe, umso mehr muss ich feststellen, das stimmt nicht. Jede Information, die da steht, wird irgendwo gebraucht. Das sind einfache, nette Beschreibungen von den Rechtsanwälten, die nicht so kompetent sind, wie sie gern erscheinen würden. Oder ob das die Hintergrundgeschichten, die zwei sind, also diese beiden Familienmorde oder so. Das sind alles Informationen, die hinterher gebraucht werden. Das Abenteuer liest sich sehr flüssig, sehr einfach und ist sehr gut konstruiert, dass man als Spielleiter auch ohne Plotvorgabe da ziemlich schnell weiß, was man machen soll. Also das ist echt vom Aufbau her ist das ganz großartig.
Dann möchte ich noch einen letzten positiven Aspekt einfließen lassen. Der Habitat-Dungeon hat eine sanitäre Anlage. Das ist ganz toll.
Das stimmt. Dafür hat er ein innenliegendes Arbeitszimmer und ein innenliegendes Esszimmer, was ich eigentlich schon wieder ziemlich bescheuert finde. Ja, kein ja, Mensch.
Und einen Geheimraum, der vom Gästezimmer aus zu betreten.
Ja, rein architektonisch ist das eine Katastrophe. Also da kann man übrigens auch was draus lernen. So bitte kein Haus konstruieren. Dass die Waschküche innenliegend ist, sehe ich noch ein. Das Esszimmer, ein Esszimmer ohne Fenster und ohne Lüftungsmöglichkeit, baut kein Mensch. Der Geheimraum, der innenliegende, das gibt schon eher Sinn. Aber auch das Arbeitszimmer ist Firlefanz. Besonders, wenn man sich das hier anguckt, das können wir jetzt ja natürlich nur beschreiben, das Arbeitszimmer ist abgeschnitten vom Fenster, von einer Art Flur zum Schlafzimmer des Hausbewohners gehört, was noch viel weniger Sinn gibt. Weil wenn man diesen blöden Flur einfach weglässt, dann hat das Ding auf einmal ein Fenster nach außen, das Arbeitszimmer, und ist ein Zimmer, was man benutzen kann. Also, na gut, ist egal. Das sind Kleinigkeiten. Das ist, glaube ich, nicht dramatisch. Aber, ja.
Der Wahnsinn ist auch in der Architektur zu finden.
Ja, genau.
Das gehört dazu. Hervorragend. Ja, dann vielen Dank für die Besprechung. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder mit einem neuen Abenteuer. Bis dahin, alles Gute und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter, aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss!